Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 11. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, freuen uns heute in der letzten Folge vor unserer Sommerpause über ein Deutschland-Special. Tatsächlich reden wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts in allen drei Hauptthemen über deutsche Produktionen, die aber komplett unterschiedliche Genres und Formate bespielen. Wir beginnen mit der Ferdinand von Schirach Filmreihe Strafe bei RTL Plus. 6 RegisseurInnen haben 6 Short Stories aus dem Schirach-Erzählband Strafe verfilmt und dabei gezeigt, wie unterschiedlich man Geschichten erzählen kann. Danach kommen wir zur neuen deutschen Netflix-Serie King of Stonks, in der sich die Macher von How to Sell Drugs Online Fast an der ersten komplett fiktionalen Adaption des Wirecard-Skandals versuchen. Als letztes großes Thema, bevor am Ende unsere Screenshot-Tipps und Warnungen kommen, sprechen wir über die Doku-Reihe Being Jan Ullrich, mein Gott, schwer heute mit dem Formulieren, im ersten bzw. der ARD-Mediathek. Lieber Jan, ich bin ja tatsächlich Radsport und insbesondere Tour de France-Fan. Ich war sogar schon mal vor ein paar Jahren bei einer Pyrenäen-Etappe live vor Ort, was übrigens einen großen Unterschied macht im Erlebnis. Ich wollte dich mal fragen, und Fußball gilt natürlich nicht, das wäre zu einfach. Welchen Sport schaust du denn am liebsten gerne live oder im Fernsehen zu, wenn eben ja, nicht Fußball zu nennen ist? Also, keiner, nur Fußball.
Keiner. Nee, also ich gucke selbst Fußball nicht so wahnsinnig gerne im Fernsehen, schon gar nicht alleine zu Hause. Ich mache es manchmal, weil es halt eine gute Berieselung ist, aber Fußball gehört für mich untrennbar entweder mit einer Kneipe und anderen Leuten, also Gleichgesinnten zusammen, oder eben Stadionerlebnis und Fußball am Fernseher. Das hat ein bisschen was Kaltes und Emotionsloses. Da bin ich kein Fan von, das mache ich manchmal. Aber von daher habe ich natürlich auch keine andere Sportart, die ich da gucke, weil ich auch einfach andere Sportarten nicht so gerne mag. Also ich bin so, wenn Olympia ist, gucke ich manchmal irgendwas, dann gucke ich manchmal auch irgendwelchen Mist. Und ich habe auch mal jetzt so bei der vorletzten Handball-WM habe ich mal geguckt, weil alle Welt plötzlich gesagt hat, Handball ist das der heißeste Scheiß und die Leute sind alle so schmerzresilient und das sollte man sich mal angucken und vergleichen mit den ganzen Weicheiern im Fußball, die bei jeder Berührung auf den Boden fallen und jammern. Da habe ich das dann mal gemacht, aber an sich bin ich da gar nicht so.
Okay, dann teilst du ja ungefähr die Interessen mit der Mehrheit der deutschen Fernsehzuschauer, die dann eben Fußball gucken und Olympia und ab und zu vielleicht mal noch was anderes. Radsport kommen wir später zu. Wir fangen heute an mit Strafe. Das ist ein Format, ja, wie soll man es sagen, eine Kurzfilmreihe, 6 Kurzfilme von etwa einer Stunde Dauer, die seit 28. Juni bei RTL Plus zu sehen sind. Es ist ganz spannend, diese ganzen RTL Plus Produktionen sind ja dann meistens später auch mal im Free TV zu sehen und ich habe bei RTL nachgefragt, die wollen das tatsächlich zeigen, was gerade in diesem Fall besonderes Wagnis ist, weil es eben ein sehr spezielles Format ist. Strafe ist ein Kurzgeschichtenband von Ferdinand von Schirach, der 2018 erschienen ist. Sind 12 Kurzgeschichten und 6 davon wurden praktisch jetzt verfilmt und sind 6 Regisseure und Regisseurinnen, die sich praktisch eine Kurzgeschichte davon aussuchen konnten und denen bei der Umsetzung, und das ist das Entscheidende bei dem Projekt, völlig freie Hand gelassen wurde. Und da ist was sehr Besonderes rausgekommen, oder?
Ja. Unbedingt, was wirklich Besonderes. Das Interessante ist, es sind 6 Filme, 60 Minuten, die nicht aufeinander aufbauen. Die völlig ist eine Anthology-Serie, die ist vollständig unabhängig voneinander und ich habe die wirklich fast am Stück geguckt. Also ich habe 2 Tage gebraucht dafür, um sie zu gucken. Die erste Runde waren 4 Folgen und die letzte dann nochmal 2, die mich dann aber auch schon nicht mehr so überzeugt haben, die letzten 2. Das war aber Zufall von der Auswahl her. Aber das ist ein richtig, richtig starkes Format. Das hat mich überrascht, dass es so stark ist, weil ich ansonsten gar nicht so ein Superfan bin von diesen 2800 Schirach-Verfilmungen, die immer auch sehr stark so auf dieses juristische, prozessrechtliche Kuriositätenkabinett setzen, das er halt entwirft und gar nicht so großartig Fokus legen auf die handelnden Figuren. Und hier ist es umgekehrt. Hier ist das Kuriositätenkabinett interessant und die Figuren darin sind herausragend gezeichnet.
Ja, ich muss sagen, als ich habe es auch ähnlich wie du gemacht. Also an 2 Tagen habe ich die 6 Filme geguckt, und kann ich auch empfehlen. Und man muss tatsächlich alle schauen, finde ich, um darüber reden zu können, weil sie eben so unterschiedlich sind. Und als ich von dem Projekt gehört hatte, RTL Plus macht jetzt eine Anthology-Serie nach dem von Schirach-Stoff, habe ich auch erst mal gedacht, ja, okay, wird man sich angucken müssen wollen. Weil ja gefühlt jedes halbe Jahr irgendwie ein neues von Schirach-Projekt kommt. Na, das begann ja 2013, glaube ich, mit diesen beiden ZDF-Miniserien Schuld und Verbrechen, wo der Moritz Bleibtreu den Anwalt gespielt hat und so das verbindende Element war. Und dann kam später in der ARD diese Theaterstück-Inszenierungen dazu, Terror und Gott, alles riesige Publikumserfolge. Aber Jan, ich wollte dich mal fragen, weißt du eigentlich noch, dass wir 2013 den von Schirach zusammen interviewt haben, als
Ja,
damals, das war witzig, ne?
ich erinnere mich. Das war also auch selten einen so anämischen Typen vor mir sitzen
Ja.
gehabt, der, bei dem man so ständig das Gefühl hatte, der kippt gleich tot vom Stuhl.
Ich wollte dich mal fragen, wie du den von Schirach damals erlebt hast.
Sehr präzise, aber auch sehr sarkastisch und jovial so in seiner Art. Also der hat einen immer spüren lassen in diesem Gespräch, hat ihn auch danach nochmal im Interview, der lässt einen immer spüren, dass er diese ganze mediale Begleitberichterstattung eigentlich unnötig findet, so weil er so ein Typ ist, der denkt, der Fall spricht für sich, mein Buch spricht für sich, die Inszenierung am Fernseher spricht für sich und der braucht uns nicht. Und das hat er einen spüren lassen, ohne dass er arrogant wirkte dabei, sondern er wirkte einfach so ein bisschen desinteressiert an unseren Fragen, an meinen Fragen. Vielleicht hat er sich für deine mehr interessiert.
Naja, also ich fand damals, er ist halt eine absolut untypische Person, wenn man ihn vergleicht mit den anderen Leuten, die man so im Mediengeschäft trifft. Also er macht halt überhaupt nichts her. Er ist
Ja.
in sich versunken, guckt irgendwie auf den Boden, ist nicht unfreundlich, beantwortet, wie du schon sagst, die Fragen auch präzise. Aber ja, ich habe ja auch ge gehört, gelesen, dass er über sein Privatleben rein gar nichts preisgibt.
Das finde
Und
ich aber auch,
genau,
finde ich okay.
was, ja, völlig okay, aber genauso kann man ihn sich dann halt auch im Interview vorstellen, ne?
Ja. Er ist so ein Hulbeck-Typ, also er ist so leicht gräulich ausgemacht, wahrscheinlich raucht er 400 Zigaretten am Tag, weiß ich jetzt allerdings gar nicht. Also er ist ein komischer Typ, aber er bringt das, was er zu sagen hat, bringt er ja in diesen Kurzprosa auf den Punkt, die alle, wo er dann manchmal auf 8, 9 Seiten offenbar so viel Stoff liefert, dass daraus ganze Filme entstehen können. Und das ist eine Kunst, die er da kreiert hat, die er, glaube ich, auch wirklich kreiert hat.
Ja, und er wird ja auch immer deswegen gefeiert, aber auch kritisiert, weil er der Meister der kurzen Sätze ist. Also er macht, glaube ich, überhaupt keine Nebensätze, ist immer ganz präzise, lakonisch, keine Gefühlsschilderung. Und gerade mit diesem Instrumentarium, muss man ja wirklich sagen, ist es relativ schwer, fesselnde Literatur zu produzieren. Und warum ist es trotzdem fesselnde Literatur? Weil die Storys so klasse sind, ne? Also gut ausgedacht oder gut dem Leben abgeguckt. Das ist ja immer so irgendein Mischmasch bei ihm mit wahre Fälle und so ein bisschen nicht ganz klar, wo die Fantasie beginnt und wo die Realität aufhört. Aber das ist ja auch völlig wurscht.
Ja, Realabsurdität ist das einfach, ne, was er liefert. Das merkt man ja auch in diesen sechs Filmen. So, die
Ja.
entstehen ja, sind ja auch alle, du erklärst ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen, die sind alle auf der Basis von Kurzgeschichten entstanden, entfalten aber alle Panoptikums, also alle ein Panoptikum jeweils, das unglaublich viel Leben enthält, ohne ständig auf die 12 hauen zu müssen mit Effekten oder Lautstärke oder sonst irgendwas.
Ja, also dann kommen wir doch mal zu den Kreativen, die hier völlig freie Hand bekommen haben bei der Umsetzung dieser Geschichten. Da ist zum einen Helene Hegemann, die wurde ja mal bekannt mit ihrem Buch Axolotl Overkill, was sie dann auch später
Road?
selbst.
Heißt es nicht Roadkill?
Ja,
Roadkill? Egal.
ich weiß es nicht, ich habe das hier rauskopiert, ich habe das Buch nicht gelesen, aber es wurde ja damals bekannt, weil sie so unglaublich jung war, als sie das geschrieben hat. Und später gab es irgendwelche Plagiatsvorwürfe oder so. Aber es ist meine erste Begegnung mit Helene Hegemann. Ich habe bis jetzt noch nichts von ihr gelesen und auch noch nichts von ihr gesehen. Und ich muss sagen, dieser Film, den sie hier abliefert, war für mich der beeindruckendste von allen, von vielen. Es geht, komm, reden wir gleich drüber. Es geht weiter mit Mia Spengler. Die hat man, das ist eine junge Münchner, ja, so ein bisschen angesagte Regisseurin, die hat zuletzt 2 NDR-Tatorte auch mit Wotan Wilke Möhring inszeniert. Ich fand den letzten überhaupt nicht gut. Das war der, wo sie so in der Flinter-Szene, also in dieser linksautonomen Frauenszene irgendwie ermittelt haben. Und dann gab es mal so einen Kiez-Krimi von ihr, den fand ich recht gut. Hier hat sie einen ziemlich tollen Film abgeliefert. Dann vielleicht der bekannteste Name von den sechs, Oliver Hirschbiegel, kennt man von Der Untergang, ne? Große Hitler-Kinoerfolg. Der hat einen Film gedreht, Patrick Vollrath, kannte ich vorher nicht, Hüseyin Tabak und David Wendt, den kennt man von Er ist wieder da und anderen, auch vielleicht der zweitbekannteste Name aus diesen sechs Regisseuren.
Also vor allen Dingen für Kriegerinnen, weshalb ich ihn
ja, stimmt,
den Film habe ich sechsmal gesehen, glaube ich.
Der hat mich toller so, Film, hat auch viele Preise, glaube ich, gewonnen. Ne?
Also aus der Neonazi-Szene, aus der
Ostdeutschen. Ja, wie soll man jetzt die Geschichten zusammenfassen? Es ist ja, wie gesagt, eine Anthology-Serie. Alle Geschichten kreisen so um den tödlichen Abgrund von Strafe und Bestrafung. Also man sieht Verbrechen, die nicht in jedem Fall gesühnt werden, weil eins der großen von Schirach-Themen ist ja immer, dass Recht und Gerechtigkeit nicht das Gleiche ist. Und trotzdem feiert er das Recht, weil wir halt kein besseres haben, wie er immer sagt. Und alle Geschichten haben überraschende Pointen und Wendungen.
Die wir aber nicht erzählen, natürlich.
Die wir natürlich nicht erzählen. Und mich würde mal interessieren, wie du die Filme so wahrgenommen hast.
Wollen wir die, also wir haben ja immer noch nicht gesagt, worum es geht. So, ne?
Ich finde, es geht ja auch in jedem Film um was anderes.
Es geht um irgendwas anderes. Ich würde das tatsächlich einmal ganz kurz, einmal kurz so brainstormen.
Traust du dir das? Wäre dir sehr dankbar, wenn du das übernehmen könntest.
Okay, weiß ich nicht. Also der Film von Helene Hegemann, die ich sehr schätze, die ich dafür auch interviewt habe. Und dafür, also im Grunde genommen nur diesen einen hätte gucken müssen, aber dann halt weiter geschaut hat, weil dieser Film so herausragend ist, hat den Film Subotnik gemacht, in dem eine sehr junge Anwältin, so migrantischer Herkunft, gespielt von der Rapperin Ebo, die vertritt einen Fall von Zwangsprostitution, also ein Gang-Anführer, hat eine Frau offenbar schwerst misshandelt, nachdem sie nach Deutschland, aus Rumänien, glaube ich, nach Deutschland entführt wurde. Und die steht jetzt vor Gericht als Zeugin, um ihn anzuklagen. Und dann diese Ebo, also diese Anwältin gespielt von Ebo, ist die Verteidigerin, die halt mit sich ringt, ob sie diesen Angeklagten aus der organisierten Kriminalität, wie sie zu dem steht und den natürlich eigentlich ablehnen. Das ist der erste Konflikt. Der zweite Konflikt von Oliver Hirschbiegel heißt Der Taucher und da geht es um einen Hamburger, der in die bayerische Provinz einheiratet, so der bayerische Bibelgürtel, in dem es alles sehr streng katholisch zugeht. Und der wird tot in seiner Wohnung aufgefunden und seine Frau wird verdächtigt, ihn umgebracht zu haben, die sehr, sehr gläubig ist. Da könnte man jetzt noch mehr zu sagen, machen wir aber nicht. In Die Chefin von Mia Spengler geht es um eine Frau, die auf verschiedenen Ebenen versucht, so in Männergesellschaften Fuß zu fassen beruflich, ist so Sprecherin oder PR-Beraterin eines Politikers zum Beispiel, arbeitet in so einem fetten Unternehmen und irgendwann wird sie zur Chefin berufen und scheitert da an ihrer eigenen Emotionalität, die sie da plötzlich entwickelt, gespielt von Elisabeth Hoffmann, fantastisch gespielt von Elisabeth Hoffmann.
Die übrigens auch in dem Tatort von der Spengler neulich eine Hauptrolle spielte.
Das so ist, glaube ich, so
eine Lieblingsschauspielerin von ihr.
Okay.
Kannte ich vorher auch nicht, macht, glaube ich, vorher im Theater.
Ja, ich kannte sie beide nicht so richtig. So. Das Seehaus von Patrick Vollrath zeigt Olli Dietrich als vergnarzten Bewohner eines seines Elternhauses, in das er zurückgezogen ist am See und sich da mit der Nachbarschaft anlegt mit fatalen Folgen. Ein hellblauer Tag von David Vnent zeigt Jule Böwe aus Rostock, großes Theatergenie aus Rostock, die in einer rückwärts erzählten Geschichte von einer langjährigen Haftstrafe zurückkehrt wegen Kindes, nicht Missbrauch, sondern Kindesvernachlässigung mit Todesfolge und ihren Mann umbringt in der ersten Szene. Und dann wird erklärt, wie es dazu kommen konnte.
Ja, rückwärts, genau.
Rückwärts. Und der letzte Film von Hüseyin Tabak heißt Der Dorn und ist tatsächlich die absurdeste Geschichte von allen, was bei einer Anthologie von sechs Schirach-Geschichten schon einiges auszudrücken hat. Gespielt von Hans Löw, der einen Museumswärter darstellt, dem eine Statue auf die Seele rückt. Und mit dieser Statue, so eine antike Skulptur, beginnt er zu kommunizieren und die treibt ihn so ein bisschen in den Wahnsinn. Der Dorn, sehr psychedelische Adaption eines sehr psychedelischen Stoffes. Und diese sechs Stoffe haben inhaltlich nichts miteinander zu tun, bis auf diese juristische Klammer. Aber sie sind alle auf eine sehr ähnliche Art grandios erzählt, finde ich. Wirklich alle. Also ich finde, so, der Dorn hat mir, ging mir ein bisschen zu weit. So, das war mir zu psychedelisch in diesem so rechtspuristischen Raum der Prozessberichterstattung und so weiter. Aber sie haben alle, transportieren alle eine Ruhe. Und was wir schon gesagt haben, so dass es, dass sie hier nicht so sehr über die Fallabsurdität kommt, sondern über die Absurdität der Figuren, die darin in diesen Fällen wichtige Rollen einnehmen. Und die sowohl die Milieustudien als auch die Persönlichkeitsstudien dieser Filme sind in 60 Minuten auf 60 Minuten verdichtet herausragend. Also ist mit das Beste, was ich bislang dieses Jahr gesehen habe und wird mit Sicherheit in meine Bestenliste am Jahresende einfließen.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich wollte dich mal fragen, welcher dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilme waren und was dir am wenigsten, also der Dorn scheint dir jetzt am wenigsten gesagt zu haben.
Der Dorn hat mir ein bisschen am wenigsten gesagt, aber das liegt, glaube ich, gar nicht am Dorn, sondern das liegt daran, dass ich diese beiden Genres nicht miteinander verschaltet bekommen. Justizdrama gewissermaßen oder Rechts- und Gerechtigkeitsdrama und Mystery. Das habe ich nicht hinbekommen. Vielleicht habe ich mich da einfach nicht genug geöffnet. Ich finde tatsächlich, Subotnick ist herausragend in dieser herausragenden Serie. Und das nicht, weil ich jetzt der wunderbaren Helene Hegemann hier Honig um den Bart schmieren möchte, sondern weil sie es schafft, eine Sequenz da einzubauen. Es ist tatsächlich größtenteils ein Courtroom-Drama. Das heißt, diese Frau, dieses Missbrauchsopfer, Zwangsprostitutionsopfer als Zeugin wird vorgeladen und muss ihre Geschichte erzählen. Und das tut sie über 20 Minuten hinweg. Und zwar einerseits in ihrem rumänischen, ich glaube, es ist rumänisch oder moldawisch.
Ich denke auch, ja, rumänisch. Ja.
Also sowas, irgendwas aus der Ecke in dem Original. Und gleichzeitig wird es exakt 1:1 von einem Gerichtsübersetzer übersetzt. Ja. Und das nebeneinander geschaltet, ganz stumpf. Man versteht nicht, was sie auf Rumänisch sagt. Und das übersetzt dann aber danach der Übersetzer. Und diese Konzentration auf die Aussage einer Frau, die in sich natürlich auch wahnsinnig drastisch ist, weil sie von diesen Misshandlungen berichtet, die ging mir so nah, dass ich habe mit in dem Raum gesessen. Also es hat wie stur Helene Hegemann die Kamera auf dieser Situation belassen hat und es aber trotzdem noch zulässt, dass danach und davor auch immer noch persönliche Geschichten erzählt werden. Also diese Ibo wird auch als Anwältin präsentiert, was ist so, die hat am Anfang, hat sie irgendwie so eine, beendet sie gerade eine Beziehung und es wird gezeigt, wie sie das macht und wie sie dann plötzlich alleine in einer Wohnung lebt und ihr Macker ist nicht mehr da und es ist wirklich ein Macker-Typ, also es ist so ein gepeikerter Hip-Hop-Gangster. Das ist ganz, ganz, ganz präzise, ganz toll und sehr, sehr einfühlsam und damit auf so eine sehr originelle Art ergreifend inszeniert. Das hat mich wirklich, hat mich richtig gekriegt.
Genau diese Szene, wo diese Rumänin von den Quälereien erzählt und du hörst immer nur oder siehst immer nur diesen Übersetzer, wie er das versucht, sehr, sehr authentisch gespielt auch. Man glaubt wirklich, man wäre dabei. Ist wahrscheinlich wirklich eine der stärksten Szenen, die das deutsche Fernsehen in diesem Jahr hervorbringt. Also ich habe auch gedacht, da bleiben wirklich Mund und der Mund einem offen stehen. Ne? Und also das war auch, Subotnick von der Hegemann war auch, also wenn ihr nur einen Film gucken wollt, schaut euch vielleicht Subotnick an. Man muss die auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge gucken. Der Film hat mir sehr gut gefallen, auch vielleicht ein bisschen aus dem Grund, aus dem mir der andere Film, den ich gleich nennen werde, auch mit am besten gefallen hat, weil das ist eine sehr überraschende Geschichte. Man weiß wirklich nicht, wie sie ausgehen wird. Und das ist ja bei von Schirach manchmal auch so ein bisschen das Problem, dass man schon ahnt, was da passieren wird, so ein bisschen zumindest.
Naja, man ahnt immer so ein bisschen, dass die Bösen entkommen. So, finde ich. Es ist gar nicht hier so, wird nicht gespoilert, dass die entkommen nicht alle. Also nicht alle. Natürlich entkommen welche, es ist immer so bei ihm. Aber es ist tatsächlich so, dass das Rechtssystem versagt ja an seinem eigenen Prozessrecht ganz oft.
Ja. Und der andere Film, den ich also mit auf der Nummer 1 habe, ist tatsächlich Die Schöffin, die du schon erwähnt hast, von der Mia Spengler, die ich zuletzt in meiner Tatort-Kritik ziemlich runtergeputzt habe. Aber hier muss man wirklich sagen, das ist ein toller Film, weil wir diese Figur kennenlernen, dieser selbstbewussten Frau, die sich so ein bisschen auch, ja, man sieht sie in verschiedenen Beziehungen, so über die Lebensjahre, die sich immer gegen Männer im Prinzip relativ cool durchsetzt, aber auf eine ganz subtile Art auch an denen leidet. Und dann wird sie eben zur Schöffin berufen und man kriecht praktisch über dieses Engagement, über diese Verpflichtung als Schöffin in ihre Psyche rein. Und das wird so subtil und so überraschend erzählt, dass ich auch finde, ich habe die Geschichte ja nicht gelesen dazu, das ist wirklich ein grandios, also man hängt da dran und ist gespannt, was mit dieser Frau passiert. Und deswegen sind das meine beiden Lieblingsfilme.
Ja.
Und dann gibt es eben aber auch Filme, wie zum Beispiel Der besagte Taucher, oder auch dieses Gefängnisdrama mit der Jule Böwe, An einem himmelblauen Tag heißt es, glaube ich, wo ich sagen muss, das ist schon sehr, sehr gut gespielt und sehr, sehr gut gemacht, aber es ist auch ein echtes Martyrium. Und wenn man vielleicht ein bisschen zart beseitet ist, was Gewaltszenen und also quälende Gewalt, quälend lange dargestellte Gewalt und Leid, wenn einem sowas triggert und man mit sowas schlecht kann, weiß ich auch nicht unbedingt, ob man diese Filme empfehlen kann, ne? Wie siehst du das?
Weiß ich, also ich glaube, wer in Schirach guckt, der weiß, dass es da in die Psyche reingeht, also dass es tief reinkriecht, sowas, deswegen, und es hat ja immer wirklich großartigen Zuspruch, gute Kritiken, ambivalente Kritiken, wenn man sich so Sachen wie Terror oder Gott anschaut, wo halt so diese interaktive Komponente da reinkam, dass das Publikum mitentscheiden durfte, wie am Ende das Gerichtsurteil ausfällt. Aber es sind immer Stoffe, die so ans Eingemachte des einerseits des menschlichen Zusammenlebens, aber andererseits auch des menschlichen Selbst geht. So, wozu sind Menschen fähig? Und das ist hier auch immer wieder eine Frage. Wozu sind Menschen eigentlich fähig? Wozu ist Olli Dittrich als dieser Eigenbrötler in so einer Seehütte fähig? Und ja, es ist bei Dittrich natürlich immer so, es spielt immer Ditsche im Hinterkopf mit, man kriegt den nicht raus. Es ist wie bei Bastian Pastewka und wie bei allen Komikern und Komikerinnen, man kriegt die komischen Seiten nicht aus denen raus, wenn sie ernste Sachen spielen. Selbst bei Bjarne Mädel, der sich wirklich freigeschwommen hat, ist es schwer. Und auch hier spielt immer ein bisschen Ditsche mit im Hintergrund, durch leichte Betonung, durch leichte Überspitzung, durch leichte Flapsigkeiten. Aber auch das spielt großartig. Und es ist auch überraschend, wie dieser gelernte Komiker ohne Schauspielausbildung, glaube ich, wie der es schafft, sich in diese Figur reinzudenken, ohne sie zu überspielen. Und trotzdem bleibt es eine Knalltüte. So.
Wobei ich den Seehausfilm mit Dittrich, er macht das wirklich gut, noch mit am erwartbarsten fand, was die Story betrifft. Ne? Also das ist vielleicht so ein bisschen der typischste Schirach-Film
von allen. So. Ja. Ne? So. Aber ja, also wirklich die Empfehlung, guckt euch die an, nehmt euch ein bisschen Zeit, wartet vielleicht ein bisschen bis Winter, wenn so ein düsterer Abend mit draußen Regen dreut und man sich da so ein bisschen in so sein Kissen reinmummeln kann und sich einen kleinen Panzer schafft vor dem Bauchnabel, dann ist sowas, glaube ich, echt perfekt, um einerseits sich wirklich gut unterhalten zu lassen, aber andererseits auch in uns selbst reinzuschauen. Es ist wieder diese Selbstbespiegelung, die der Schirach einfach durch mit kurzen Sätzen 11 Worten schafft, ohne Nebensätze einzuflechten.
Also ich habe mir bei diesem Programm, das ist wirklich so, ich glaube, in meinem Text hatte ich die Überschrift gewählt, RTL eröffnet ein Arthouse-Kino. Also ich finde ja, dass das bei RTL Plus, also ein Streamingdienst, da muss man sich ja für entscheiden. Und vielleicht der Name von Schirach lockt da nochmal an. Aber ich glaube, dass da viele Leute, denen die anderen von Schirach-Verfilmungen jetzt hier mit Bleibtreu oder die starbesetzten Theaterinszenierungen, bei aller Komplexität waren die ja im Vergleich kommerziell, war das ja Mainstream. Und das ist ja wirklich hier komplett Arthouse. Das heißt, eine unglaubliche Langsamkeit teilweise oder auch eine quälende Intensität an Schmerz und Gewalt, was man hier sieht. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wo die das im linearen Fernsehen platzieren wollen. Ob das dann nach dem Bachelor oder so kommt irgendwie, also Bachelor bis morgen und jetzt gucken wir uns einen von Schirach Strafefilm an oder so.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie so eine Nacht machen, also dass sie irgendwie nach einem Blockbuster und nach so einem Regelformat irgendwie 6 Stunden am Stück von 10 bis um 4 am Sonnabendabend oder sowas.
Ja.
Und dann gucken sie mal, was damit passiert, weil das ist natürlich der Audience Flow genannte Abschaltimpuls bei den Leuten, die RTL-Formate gewöhnt sind. Obwohl die auch, das ist ja alles nicht mehr so schlimm, wie es noch vor 20 Jahren war. Aber das dürfte schon ganz schön massiv sein. Also von daher müssten sie zwingend mit sowas wie Olli Dittrich anfangen, würde ich mal sagen, weil den kennen alle und den finden auch alle irgendwie so akzeptabel lustig.
Es wird aber auch für die RTL-Zuschauer der deprimierendste Olli Dittrich sein, den sie jemals gesehen haben.
Ja, mag sein, aber ich glaube nicht, dass sie das, also mit den anderen können sie nicht anfangen. Also ich bin gespannt so. Und das ist, also ich finde es auch schön, dass wir jetzt auf was überleiten, was wirklich das komplette Gegenteil von dem ist, wovon wir hier gerade reden.
Ja.
Nämlich da geht's jetzt richtig zur Sache. Sind wir schon bereit?
Wir sind bereit. Ich habe keine Punkte mehr zu Strafe.
Okay. Wir haben auch viel darüber geredet. So. Und ich hoffe es wirklich, dass ihr es euch anguckt, weil es ist wert, schon weil es zeigt, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen kann im Fernsehen, wenn man seine Formate und seine Menschen liebt, mit denen man sie zusammen macht.
Wenig Aufwand meinst du Budget oder?
Das weiß ich gar nicht. Wenig Aufwand, was die Visualität betrifft und was die Akustik betrifft, sondern einfach einfach einwirken lassen. So.
Gut gemacht, also gut, absolut. Schön gefilmt sind die Sachen, aber es ist es ist das, was man vielleicht früher beim kleinen Fernsehspiel im ZDF gesehen hat. Da gab es ja auch immer wieder herausragende kleine Filme, die kurz im Kino gelaufen sind, oder gibt es da wahrscheinlich immer noch. Aber das geht so in diese Ecke. Also es ist wirklich Arthouse, aber wirklich, ich muss auch sagen, mit das Beste aus Deutschland, was ich dieses Jahr gesehen habe.
Ja.
Ist eine ganz dicke Empfehlung. Ja. Strafe von nach Ferdinand von Schirach bei RTL Plus und irgendwann dann wahrscheinlich auch im Free TV.
Wobei ich möchte auch das Format, das wir jetzt vorstellen, nämlich King of Stonks, möchte ich ausdrücklich empfehlen. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Es hat sogar, ich habe jetzt ausnahmsweise, was du ja sonst immer sehr intensiv machst, habe ein paar Kritiken gelesen und ich habe auch nur gute Kritiken gelesen, keine schlechte. Es ist ein Format, sechsmal 45 Minuten, läuft ab 6.7. bei Netflix, also nächste Woche Mittwoch.
Mittwoch ist es, ja.
Ja. Von Philipp Kässbohrer und Matthias Muhrmann unter der Regie von Jan Bonny, Fascindo Scalerandi und Isabel Suber. Die beiden kenne ich jetzt nicht, Jan Bonny ist relativ bekannt. Und es ist, du hast es schon erwähnt, es ist eine Abstraktion des Skandals um Wirecard und diese Absurditäten der Fintech-Branche und des Digital Payments und so weiter. Hier wird die Geschichte eines Startups, das Cable Cash heißt, erzählt, dass zwei Internet-Wizards namens Magnus Kramer, gespielt von Matthias Brandt, und Felix, wie heißt der mit Nachnamen? Habe ich vergessen?
Felix Armand.
Gespielt von Thomas Schubert, den vielleicht nicht alle kennen, der aber eine echte Entdeckung ist für diese Rolle. Und die haben so irgendwann mal so einen Payment-Dienst für Digitaldienstleistungen gegründet, vor allem im Bereich der Pornobezahlung groß geworden, und haben den innerhalb von kürzester Zeit, wie es ja in der Startup-Szene immer mal wieder möglich und die Regel ist, das Ding zum milliardenschweren Fintech-Giganten aufgebaut, in ihrer Branche das größte Unternehmen Europas, milliardenschwer gehandelt, schießt an der Börse hoch, bricht einen Rekord nach dem anderen. Und damit ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, bricht diesen Höhenflug aber ab, weil das ganze Ding komplett auf Sand gebaut ist. Oder Sand gebaut klingt sogar fast ein bisschen zu architektonisch, ist einfach auf Scheiße begründet, weil wie bei Wirecard gibt es keine Geschäftsgrundlage für die Milliarden, sondern es gibt eigentlich nur Luftbuchungen, die weitere Luftbuchungen finanzieren. Und irgendwann bricht das Kartenhaushalt zusammen. Wir wollen nicht verraten natürlich, wie und wann und wo es zusammenbricht, aber dass es am Ende des Tages oder am Ende der Serie in den DAX einzieht, das ist relativ absehbar, dass das nicht passiert. Aber interessanter ist auch ohnehin, sich diese beiden Leute anzugucken, also diesen Felix, der so ein bisschen das technische Gehirn dieses ganzen Prozesses ist, der die Plattform als Fintech-Unternehmen eher so auf der mathematischen Seite kennt und gegründet hat. Und dann gibt's auf der anderen Seite diesen Magnus mit einem fantastischen Matthias Brandt mit so Karottenöl gestielter Sonnenbräune und so einem falschen weißen Gebiss. Der ist halt mehr das PR-Genie, der so über die Bühnen hüpft und wie so diese Elon Musks und sowas einfach die Massen begeistert, anstatt irgendwelche Substanz zu generieren. Und die beiden geraten in so einen Kampf darum, was aus dieser Firma werden soll, so, weil der eine wird vom anderen so ein bisschen abgesägt, die können aber auch nicht ohne einander. Es gibt noch so ein paar Familiengeschichten dabei, insbesondere von diesem Felix, der aus so einer antikapitalistischen österreichischen Bergfamilie kommt und ein bisschen das schwarze Schaf mit Millioneneinnahmen ist. Und es gibt noch so eine Liebesgeschichte, die er mit einer Shortsellerin hat, die einerseits gegen ihn wettet, sich andererseits aber in ihn verknallt. Ganz viele kleine Nebenfacetten, aber im Grunde wird natürlich die Geschichte von Wirecard erzählt.
Genau. Ja, wir kennen ja Wirecard-CEO Markus Braun, mittlerweile in Haft. Der wird hier halt durch Cable Cash, also hast du ja schon gesagt, in der Serie heißt die Firma Cable Cash von CEO Magnus A. Kramer, Matthias Brandt und der Thomas Schubert, der junge österreichische Schauspieler, den man ziemlich oft sieht mittlerweile. Der soll natürlich den Jan Masalek, der flüchtige Jan Masalek, von dem man sagt, dass er sich wahrscheinlich irgendwo in Moskau aufhält, verkörpern. Also das ist schon ziemlich 1:1 die Wirecard-Geschichte. Und wir haben ja hier im Podcast beziehungsweise im Vorgänger-Podcast schon zweimal, soweit ich weiß, über Wirecard-Verfilmungen gesprochen. Das eine war der große Fake, die Wirecard-Story. Das war dieses Doku-Drama aus dem Jahr 2021 von Raimund Ley. Das war ja sehr, sehr früh nach dem Skandal. Viele Spielszenen mit Christoph Maria Herbst.
Ne, aber Klarnamen, das war das Besondere.
Ja, mit Klarnamen kam ja so mittelgut an. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir es bewertet haben. Ich fand es, glaube ich, auch so mittel, aber so von der Kritik her. Und dann gab es ja noch bei Sky und auch später in der ARD-Mediathek, weil die waren, glaube ich, Co-Produzenten, Wirecard, die Milliardenlüge. Das war eine reine mehrteilige Dokumentation, die ich großartig fand und die ich dem Thema auch angemessen empfand. Und die war von Jono und Benji Bergmann, zwei junge Österreicher. Ich hatte auch mal so einen digitalen Pressetag mit denen mitgemacht. Ist leider mittlerweile nicht mehr in der ARD-Mediathek zu sehen. Die hatten aber noch bei Sky. Die hatten nur 125 Tage Rechte. Aber das fand ich wirklich, wenn man sich über den Wirecard-Skandal mal wirklich dokumentarisch informieren will, kann ich diese Wirecard, die Milliardenlüge, sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, bei Sky momentan nicht in der ARD. Aber ich war sehr skeptisch, als ich hörte, jetzt kommt die Fiction-Adaption. Vielleicht auch, weil ich keinen Bock mehr hatte oder keinen Bock mehr habe momentan auf diese, ne, We Crashed und diese ganzen Hochstapler-Geschichten und Kapitalismus-Farsen und sowas. Aber du winkst hier schon nervös und willst irgendwie was sagen dazu.
Nein, ich wollte nur sagen, dass auch diese Serie hier, das ist wirklich eine Groteske. Also es überzeichnet alles massiv. Es überzeichnet die Charaktere, zumindest einige davon, nicht alle, aber einige Charaktere da sind wirklich massiv überzeichnet. Und schafft es aber trotzdem so in dieser Groteske einerseits die Wahrhaftigkeit dieses Überzeichnens darzustellen, dass die sind nämlich wirklich so anscheinend, also da beherrscht ja offenbar Einigkeit in der dokufiktionalen Szene, dass diese ganze Fintech-Blase mit dieser Überzeugungseuphorie, wo die Leute sich wo sich auch die Shareholderinnen als Teil einer Familie empfinden und die Menschen, die dort arbeiten, sind, die empfinden sich als Organismus und die schreien sich die ganze Zeit an, wie geil sie eigentlich sind, und es ist ständig so eine Selbstbeweihräucherung. Das existiert ja tatsächlich wirklich.
Ich war noch nicht drin. Aber in allen Serien zu diesen Stoffen wird gemeinsam geschrien, gerufen und sich hochgepusht.
Dann glaube ich denen das auch einfach mal so, wenn da so ein fernsehfilmischer Konsens drüber herrscht, glaube ich denen das. Gleichzeitig, obwohl das alles hier so wahnsinnig nicht drüber ist, obwohl insbesondere dieser Markus H. Kramer, der so eine Mischung sein soll, oder A. Kramer, der Magnus, der so eine Mischung sein soll aus Elon Musk, aber auch, also Elon Musk und Jan Masalek und allen drei, glaube ich, auch aus dem, wie heißt noch der CEO, du hast den Namen jetzt vorhin erwähnt, von Wirecard?
Markus Braun.
Der ist so eine Mischung aus allen, aber in allem halt noch massiv drüber, und der tanzt manchmal auch so ungelenkt wie Elon Musk auf der Bühne und sowas und schreit und fürchterlicher Typ, aber die erklären uns dabei trotz allem nebenbei immer noch in so kleinen animierten Snippets, wie diese Finanzbranche funktioniert. Was sind überhaupt Derivate und was ist eine Shortsellerin und so weiter. Das heißt, einerseits gibt es da wirklich Unterhaltung für Bauch, Körper, Seele, und zum anderen ist da aber immer noch ein bisschen so Restseriosität drin, die uns versucht, dieses ganze System einigermaßen zu erläutern, damit wir es wirklich verstehen. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die normalerweise jetzt keine Arte-Dokus gucken oder sowas, ist das sehr erhellend, wenn die mit auf der Basis so einer grotesken Komödie so Informationen darüber, wie es wirklich läuft, untergejubelt bekommen. Das finde ich so geil daran, davon abgesehen, dass es geil gespielt ist mit einer geilen Storyline und so weiter.
Also ich fand auch bei diesen kleinen Filmen, das ist ja mittlerweile so ein bisschen State of the Art geworden, bei so komplexen Themen, dass man zwischendurch so kleine, so Mashed-Up-Filme macht, auch mit Animation und Einblendungen, um irgendwas und irgendwie sehr lustig, aber trotzdem präzise getextet. Darauf greift diese Serie auch zurück, und ich habe mich sofort an diesen Stil von Adam McKay erinnert gefühlt, über den wir auch neulich gesprochen haben, weil er die erste Episode von Winning Time inszeniert hat. Es ist nicht seine Serie, aber er hat die erste Episode inszeniert, und Adam McKay kennt man halt für diesen Finanzskandal Film The Big Short wo er damals den Drehbuch-Oscar für gewonnen hat. Und zuletzt hat er Don't Look Up, diese Satire für Netflix gemacht. Und also es ist praktisch dieses sehr, sehr unterhaltsame Zusammenbringen von ganz unterschiedlichen filmischen Stilmitteln, um komplexe Themen zu erklären und das aber unter einem gnadenlosen Unterhaltungsgebot. Und das fand ich, also am Anfang hatte ich, kann ich gleich nochmal was zu sagen, ein bisschen Probleme mit der Serie King of Stones. Aber diese Filme, diese Erklärstücke zwischen der Handlung fand ich von Anfang an gut.
Die sind gut und ich finde aber auch, dass einige, es sind nicht alle, was ich ja eben schon angedeutet habe, es sind nicht alle Figuren so Knallchargen wie dieser Magnus A. Kramer. Insbesondere der Felix Armand, das ist ein ganz normaler Typ eigentlich, der von so einem Bauernhof hochgewachsen ist in dieses Millionen-Business, also für ihn Millionen-Einkommens-Business. Und war vorher wohl immer derjenige, der in seiner eigenen Familie so, ja, das war so der zweite Sohn, der nicht mehr geplant war. Und sein Bruder hat ihm die Frau irgendwann ausgespannt und war immer eher so das fünfte Rad am Wagen seiner Familie. Und jetzt hat er plötzlich hier Renommee geerntet, kriegt aber dafür kein Feedback von seiner Familie und ist dann dadurch immer in so einem komischen Gewissenszwiespalt, ohne zu viel verraten zu wollen über ihn. Und das spielt er toll. Also er spielt es wirklich als jemand, der nach oben will, aber der merkt, dass da oben die Luft ganz seltsam riecht und dass die Luft unten vielleicht tatsächlich ein bisschen frischer ist, aber dafür halt nicht so gehaltvoll und man sich von dieser Luft nicht so viel kaufen kann. Und deswegen ist es so, der spielt so ein bisschen so die Leute, die früher sich Aktien bei der Telekom gekauft haben, als es der Hype so raufging vor 20 Jahren und dachten, damit dürfen sie jetzt mal so ein bisschen was vom Kuchen abschneiden der großen Finanzinvestoren im Land und dann aber böse enttäuscht worden sind, dass dieser Kuchen viel zu klein ist, um unter allen gleichermaßen verteilt zu werden. Das macht er toll. Und deswegen kann ich diese Serie abseits von dieser grotesken Komödie auch als Milieustudie dieser völlig bizarren Finanzwelt betrachten und werde da gleichermaßen unterhalten. Das finde ich toll.
Also ich muss sagen, ich war von der ersten Folge, vielleicht auch, weil ich unglaublich müde war, als ich die gesehen habe, so ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise sie hat mich genervt wegen diesen knallchargigen, diesen überzeichneten Figuren. Da dachte ich mal wieder, ah ja, die Deutschen versuchen mal wieder eine Satire zu machen. Aber ich finde, das Knallchargige wird weniger ab der zweiten Folge. Also man kommt doch etwas bei aller Groteske, die das ganze Ding trotzdem ist, man kommt doch ein bisschen also näher an die Figuren ran. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass einer meiner absoluten deutschen Lieblingsregisseure, nämlich Jan Bonny, der für einen ganz, ganz bestimmten, unverwechselbaren Stil steht, da einige Folgen inszeniert hat oder so ein bisschen der Hauptregisseur war, neben den zwei anderen, die du genannt hast. Weil Jan Bonny hat ja ein paar ziemlich herausragende Tatorte und Polizeirufe gemacht, neben anderen Filmen natürlich auch. Da die meisten kennen wahrscheinlich diesen Polizeiruf, wo auch Matthias Brandt, also Münchner Polizeiruf von vor ein paar Jahren, als er das noch gemacht hat, unser deutscher Großschauspieler aus Berlin. Ich habe gerade einen Blackout.
Keine Ahnung, ich bin
ja, also, schon so lange kein Tatort. Er hat einen Transmenschen gespielt.
Achso, Eidinger.
Lars Eidinger, meine ich natürlich. Ist ja ganz berühmt geworden, ne? Der war von Jan Bonny und dann hat er noch so einen Kieler Tatort gedreht, wo die Episodenhauptrolle auf so einem Gewalttrip war und er hat auch mal, er hat mal diesen Schwarzwald-Tatort, der zur Karnevalszeit spielt, wo die Leute, glaube ich, massenhaft abgeschaltet haben, weil der eben so brutal und so eklig war, inklusive einer Sexszene zwischen den beiden Kommissaren, zwischen den beiden Ermittelnden, die aber extrem sturzbetrunken waren. Also es war, Jan Bonny ist so jemand, der inszeniert gnadenlos.
Aber der hat doch auch die erste Folge hier gemacht, oder nicht?
Ja, der hat also auch die du nicht magst. Nein, genau, ja. Ich habe das aber erst später gesehen, dass Jan Bonny da Regie führt, weil ich finde den Typen großartig, weil der hat so eine, ja, wenn man sagen würde, der dreht fast so dokumentarisch, trifft es das nicht ganz, weil das ist auch alles so ein bisschen, ja, quälend, intensiv, langsam und trotzdem drastisch, was er macht. Und dafür finde ich das super. Und ich finde es auch gut, dass sich diese How to Sell Drugs Fast Online-Macher, die ja schon so ein bisschen sehr erfolgreich sind mit ihrer Netflix-Serie, aber eben auch so ein bisschen für so eine leichtere Herangehensweise stehen, was das Serienmachen betrifft. Ausgerechnet Jan Bonny, das ist wirklich ein extremer Trust, den der Typ geholt hat, haben, um die Serie zu inszenieren. Ich glaube, jetzt, wo ich 3 Folgen gesehen habe, wird da für mich so langsam ein Schuh draus. Da ist einmal dieses leichte, übertriebene, groteskenhafte und dann ist aber auch dieses gnadenlose, fiese, was der Bonny kann, wo er Szenen wirklich so ausreizt bis in den letzten Schmerzwinkel hinein. Und das hat mir dann, je länger ich es geguckt habe, doch ganz gut gefallen. Und du hast recht, die Kritiken, also man kann gucken, wohin man will, sind alle überragend für diese Serie.
Ja, interessant, dass die auch alle schon so früh kritisiert haben, weil normalerweise macht man das ja immer erst ein bisschen zur Ausstrahlung. Und ich habe 2 große Kritiken gesehen, die halt jetzt 2 Wochen vor der Ausstrahlung war. Das macht man eigentlich nicht. Also wir machen das jetzt, weil wir hätten es auch nicht gemacht, wenn wir nicht jetzt schon unseren sozusagen die Sommerfinalfolge machen würden. Aber ja, stimmt, ist gut angekommen und es ist zu Recht gut angekommen. Und ich finde aber auch tatsächlich, ich möchte persönlich jetzt nicht noch mehr in die Materie eintauchen, weil die Serie entwickelt nach hinten raus wirklich nochmal eine ganz andere Dringlichkeit als am Anfang. Sie ist immer lustig, sie ist immer bizarr, aber sie hat viel Tiefe. Und das finde ich bemerkenswert bei diesem Stoff, bei den Leuten, die das machen.
Bis dahin bin ich nicht gekommen, aber jetzt hast du mich doch recht neugierig gemacht.
Ja, also ich bin jetzt bei Folge 5 und es ist wirklich, also ich finde es, ich gucke nicht, ich habe angefangen zu gucken, weil ich ein Interview mit Matthias Brandt gemacht habe, ein sehr spontanes, kurzfristig anberaumtes. Und deswegen habe ich sehr stark mit Fokus auf seine Person, auf seine Figur geschaut und habe dann aber diesen Blick dann nach dem Interview schnell wieder gelöst und weitergeguckt.
Sind 6 Folgen, haben wir, glaube ich, schon gesagt, ne? Also 45 Minuten, also es ist auch wieder so ein Stück von 4,5 Stunden oder so. Ist ja eigentlich wie so ein Mehrteiler, ne? Wir reden ja fast nur noch über Serien, die eigentlich Mehrteiler, gut, man könnte sagen Miniserien sind, aber diese langen, aber dann doch wieder nicht ganz so langen Stücke, ne? Und das ist eben dann auch wieder eins dieser Dinger, die man aber, glaube ich, nicht fortsetzen kann. Ne?
Ich glaube auch nicht. Ich habe jetzt den Schluss nicht gesehen, aber würde mich überraschen. Aber warum nicht? Also warum nicht dann halt die Realität sprengen und einfach das Unternehmen weiter bestehen lassen? Keine Ahnung, kann man sich was ausdenken. Also wenn es den Erfolg hat, den ich ihm wünschen würde, diesem Format bei Netflix, dann warum nicht?
Ja, deutsche Netflix-Serien ist ja immer so ein Punkt. Ich habe auch den Eindruck, es wird ein bisschen weniger gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie geil die Leute momentan auf so Wirecard-Geschichten sind. Ich glaube, insgesamt war die Lust auch wegen des komplexen Themas immer nicht so groß. Aber jetzt haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Zeit. Aber ich wünsche der Serie auch Erfolg, weil sie ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss man schon sagen.
Netflix sagt ja nichts über seine Abrufzahlen, es sei denn, die gehen voll durch die Decke und das werden sie hier jetzt nicht tun, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die werden, glaube ich, wenn man was davon hört, würde das eher sein, dass sie sagen, sie sind zufrieden damit. Ja. Weil das ist einfach, das ist genau die Art von Unterhaltung, die wir heutzutage brauchen und die Leute auch gerne sehen, nämlich einerseits relevant, andererseits fiktional und unterhaltsam. Und das wäre es wert,
so. Zufrieden kann aber auch heißen, dass sie für den einen oder anderen Preis nominiert werden.
Vielleicht.
Und das könnte ich mir bei der Serie durchaus vorstellen.
Ja, ist denkbar. So. Ne? Damit kommen wir zu einem anderen Menschen, der im Betrugsverdacht steht, aber eigentlich gar kein Betrüger ist.
Kann man auch so sagen, ja.
So, nämlich Jan Ulrich. Ich weiß nicht, sollte ich das vorstellen?
Ja, hatten wir gesagt, genau.
Being Jan Ulrich, der Titel ist auch so ein bisschen emblematisch, gab ja gerade, es gibt ja öfter mal so Being oder Getting Titel, die sagen, was steckt eigentlich hinter dieser Figur, über die wir reden. Das ist eine 4x30-minütige Dokumentation von Olli Zeisler vom NDR und Uli Fritz vom Saarländischen Rundfunk. Und läuft in der ARD-Mediathek, ist schon drin.
Es sind aber 5 Teile.
Sind es 5?
Ja, es sind 5 Teile und ich glaube, sie sind auch nicht alle gleich lang. Es ist alles so zwischen 28 und 40
aber
Minuten, glaube ich.
Kann das sein, dass die Presseversion dann irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe alles gesehen und das waren 4 Teile.
Ja, also in der ARD, ich habe es tatsächlich in der ARD-Mediathek gesehen, weil da steht es ja schon. Wird jetzt, glaube ich, linear am Samstag oder Freitag ausgestrahlt. Aber in der Mediathek steht es als 5 Teile.
Okay, nee, das ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen, aber es kann auch sein, dass das Presseformat ein bisschen anders eingeteilt war. Es ist auf jeden Fall ein extrem kenntnisreiches, gut recherchiertes Porträt des seinerzeit, glaube ich, so Ende der 90er Jahre größten, am besten beleumundetsten deutschen Sportlers. Das war so die Zeit, als Steffi Graf und Boris Becker gerade so ein bisschen so auf dem absteigenden Ast schon waren, also haben zumindest nicht mehr regelmäßig in den Top Ten gespielt und so weiter. So Steffi Graf hatte schon erstmals Finals verloren und sowas, hat sie vorher selten gemacht. Und Michael Schumacher hatte damals, glaube ich, auch so eine Zeit, wo er so ein bisschen skeptisch betrachtet wurde, weil er so sein Rüppel-Image plötzlich bekommen hat. Und es gab also kein richtiges Sportidol, und dann kam dieser Junge aus Rostock, der plötzlich die Tour de France gewonnen hat, vorher schon Weltmeister war, und dann, nach dem haben sich alle gesehnt. Und diese Doku ist so ein bisschen aufgebaut wie so eine Bergetappe, so klassischerweise. So, es gibt einen steilen Anstieg, auf dem Jan Ullrich irgendwann anfängt, die Leute zu überholen. Dann gewinnt er diese Bergankunft, wird Tour de France-Sieger, radelt den Leuten ein bisschen davon, und dann geht es an den Abstieg, und da stürzt er aber und stürzt in der Abfahrt sozusagen. Und rappelt sich auch nie wieder auf. Also er ist einer von den Protagonisten in der Sportszene, die auch ihr Scheitern nicht großartig PR vermarkten oder sowas, sondern der ist tatsächlich ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und diese beiden Journalisten vom NDR und vom Saarländischen Rundfunk, die begeben sich auf die Spur von Jan Ullrich, und ohne ihn selbst zu treffen, er kommt nicht zu Wort, oder also hätten sie natürlich gerne gehabt, aber sie haben ihn nicht bekommen, wird so entlang seiner Lebensstation und der Menschen, die darin von Bedeutung waren, die Geschichte dieses jungen, hochtalentierten Radfahrers erzählt, der ein bisschen an seinen eigenen Dämonen scheitert, weil er zwar körperlich seinerzeit als der kompletteste Radsportler ever galt, also es haben alle, auch seine Konkurrenten wie Lance Armstrong oder Richard Virin, wenn man die kennt, so als Radsportfan, sagen immer, körperlich war der Mann unbesiegbar eigentlich, aber seine Psyche hat nicht mitgespielt. Und da wird dann erzählt, welche Gründe das haben könnte. Being oder Getting Jan Ullrich im Sinne von, was hat seine Familie, seine zerrütteten Familienverhältnisse, was hatten die für Auswirkungen? Was hat der plötzliche Star-Ruhm, mit dem er von 0 auf 100, mit dem er überhaupt nicht zusammen zurechtgekommen ist, für eine Auswirkung auf ihn als Menschen gehabt? Und das wird über 4 oder 5 Folgen jeder Perspektive sehr, sehr, sehr präzise, sehr kenntnisreich ausgearbeitet.
Ja, also ich glaube, die erste Folge heißt tatsächlich Bergauf und die letzte Folge heißt Bergab. Und für die Leute, die jetzt Jan Ullrich oder was er in den letzten Jahren so gemacht hat, nicht kennen, die letzten Jahre von ihm sind gekennzeichnet durch dramatische Abstürze, Drogenabstürze, Alkoholabstürze, Klinikaufenthalte. Der Mann ist völlig aus der Bahn gewesen, hat sich dann irgendwann auch von seiner Frau und 3 Söhnen, die sie gemeinsam haben, getrennt. Und es gab diverse Abstürze, von denen dieser Film auch erzählt. Der Film, ich nenne ihn jetzt mal Film, Dokumentarfilm, ist ja wie ein langer Dokumentarfilm, ist natürlich anlässlich des 25-jährigen Toursieges. Also er hat ja als erster und bisher einziger Deutscher die Tour de France 1997 gewonnen. Und glaube, das kommt dann in der zweiten Folge, wird das thematisiert. Aber jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, der hat doch gedopt und Radsport ist sowieso dopingverseucht und interessiert mich sowieso nicht so. Ich würde diesen Film, diese Doku-Reihe jeder ganz, ganz dringend empfehlen, weil es mit die beste Dokumentation ist, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
Die beste Sport oder die beste Dokumentation
überhaupt? Ich finde, das ist, man hängt an dieser Erzählung dran. Es ist hochspannend. Die Geschichte ist natürlich auch so großartig, dass man sich jetzt schon fast sicher sein kann, das haben auch einige Kritiken geschrieben, dass da wahrscheinlich auch irgendwann eine Serie, eine Fiktionalisierung stattfinden wird. Da gehe ich ganz stark von aus. Aber die Doku ist hervorragend geschnitten. Und irgendeine Kritik, die ich gelesen habe, die will ich jetzt nicht zitieren, aber zumindest das, was da steht, erzählen, weil das ist auch meine Meinung. Die Qualität dieser Doku liegt in den hervorragenden Gesprächspartnern. Das sind ja so Zeitzeugen, Weggefährten, die haben Lance Armstrong in Aspen, wo er lebt, besucht. Keine Ahnung, Reinhold Beckmann, der ihn in dieser legendären Talkshow hatte, wo er eigentlich hätte ein Dopinggeständnis ablegen sollen, das aber nicht getan hat. Alte Teamgefährten, Rolf Aldag, Udo Bölz, Ex-Trainer, Hagen Bostorff, Sportjournalist, der eine Biografie mit ihm geschrieben hat, die dann letztendlich nicht die richtige war, weil die ganzen Doping-Sachen damals nicht vorkamen. Der wird sehr reflektiert davor, also gezeigt, Hajo Seppelt, dieser Doping-Experte von der ARD. Und ich muss sagen, ich habe selten eine Doku gesehen in letzter Zeit, wo so viel Tiefe und auch so viel Präsenz in den Gesprächen zu spüren ist.
Ja, und vor allen Dingen, was ich auch ganz wichtig fand, hast du auch schon angedeutet, es gibt keine Vorprägungen, es gibt keine Vorverurteilungen, es gibt auch nicht dieses Narrativ, gefallener Held wegen Doping oder sowas, so, weil das seine Doping-Historie ist nach wie vor relativ ungeklärt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dazu zählten so Substanzen wie MDMA zum Beispiel. Also eines seiner Dopingvergehen, die ihm nachgesagt wurden, war Ecstasy. Und inwieweit so eine Droge wirklich leistungssteigernd ist, oder es ging auch ums Kiffen, so, das sind Fragen, die sich ja, die muss man, wenn man sie überhaupt erörtert, so ins Verhältnis zur tatsächlichen Wirkung, also zur Substanz dieses Dopingrechts analysieren. Machen die aber gar nicht. Die stellen keine Voraussetzung, die stellen keine Behauptung auf. Sondern sie gucken sich diese Person auf, was ist von der bekannt und was könnte das zu tun haben mit dem Rest der ganzen Persönlichkeit. Und diese Beschränkung darauf, ohne jede Vorverurteilung, finde ich, ist nicht die Regel bei dieser Art von Porträts.
Also klar ist ja, dass ich glaube 2006 war dieser große Telekom-Skandal, wo dann auch viele Fahrer das systematische Doping, was damals fast flächendeckend im Radsport normal war, gestanden haben. Und der Film kreist ja auch um die Tatsache, dass Jan Ullrich dieses Geständnis nie abgelegt hat und dass das wahrscheinlich auch einer der Gründe für seinen Absturz ist. Also sozusagen, er hat diese Erleichterung der Psyche durch ein Geständnis eben verpasst. Mhm. Ich habe, jetzt heute geht ja die neue Tour de France los in Kopenhagen im Zeitfahren. Und ich habe dafür ein sehr, sehr schönes Interview, werde ich auch mal bei Facebook verlinken, mit Florian Nass gemacht, der die Tourstimme der ARD seit 2006 und einer der größten Radsportexperten, jetzt vom Journalismus aus betrachtet in Deutschland. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er Doping damals im Vergleich zur Situation heute bewertet. Und er meinte, damals war es weitgehend flächendeckend. Also damals gab es auch ein paar saubere Fahrer, aber es war schon systematisch. Und er glaubt tatsächlich, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Also hat sich wohl ganz gut gehäutet. Es wird weiterhin Doping geben. Er sagt, überall, wo es um Ausdauersport geht, wird Doping irgendwie eine Rolle spielen, aber es gibt nicht mehr dieses systematische Betrugsgebäude, was es damals gegeben hat. Und was ich bei dem Jan Ullrich-Film sehr interessant finde, ist eben, der Typ ist natürlich immer noch grundsätzlich ein sehr sympathischer Typ, den alle, die ihm begegnet sind, auch mochten.
Sehr bodenständig, also ja. Eigentlich gar nicht abgehoben, deswegen ist er ja so auch so gescheitert.
Auch still im Prinzip, ja. Zurückhaltend, eher schüchtern und eben mit diesem unfassbaren Talent ausgestattet. Und das hat, glaube ich, einen positiven Eindruck gemacht auf viele seiner Weggefährten. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses Mitgefühl, was in vielen Interviews rauskam. Ich habe eine Kritik bei Spiegel Online gelesen, da wurde dann so ein bisschen die Frage gestellt, ob man Lance Armstrong, also die Kritik im Spiegel ist auch sehr, sehr positiv für den Film, aber es wurde in Frage gestellt, ob man Lance Armstrong, also sozusagen diesem abgewichsten Betrüger in diesem Radsport, 7 Toursiege, glaube ich, alle aberkannt, ob man dem so eine Bühne geben darf. Aber also ich habe das auch mit meiner Frau besprochen, wir haben die Doku zusammen geguckt und sie meinte, ja, auf jeden Fall, weil er spielt ja praktisch in der Spätgeschichte, also als Jan Ullrich dann diese Abstürze hat, eine ganz wichtige Rolle, weil er auch immer wieder als Freund, ehemaliger Konkurrent, aber auch Freund, dahin gefahren ist, um ihm zu helfen. Wie fandst du diese Auftritte von Lance Armstrong, der ja wie immer extrem, professionell und
ja, da hat man hat fast
den Eindruck, dass er seinen Sympathiewerte professionell steuert.
Ja, also der ist ja wieder voll im Geschäft. Also der ist, glaube ich, Moderator mehrerer großer Stationen oder bei großen Sportereignissen und so weiter. Der hat sich so ein bisschen auch durch sein Geständnis und durch die Offenheit im Umgang mit seinen Vergehen hat er sich so ein bisschen selbst rehabilitiert. Ich habe auch tatsächlich, als der das erste Mal, ist ja gleich im Vorspann, siehst du ihn einmal ganz kurz zu Wort kommen, und dachte so, ey, ist das Lance Armstrong? Der spricht jetzt hier in dieser Doku über das, also ich fand das erstmal total verstörend, weil der so inkriminiert ist, aber er redet ja nie über sich. Also er redet ja wirklich immer über die Situation, er redet über die Branche damals, also ich glaube, er sagt nicht einmal, also wenn er mal ich sagt, dann sagt er, ich hatte wirklich Angst vor Jan Ullrich, genau, und seinem Talent damals, aber er rekurriert nie auf sein eigenes Ego, und das finde ich, das macht diesen Auftritt eines der größten Betrügers der Sportgeschichte so ein bisschen verträglicher und am Ende auch zielführender, weil er wirklich viel zu sagen hat über Jan Ullrich und weil man das Gefühl hat, der fühlt mit dem, also der hat Mitgefühl, der hat Empathie. Und deswegen fand ich das gut. Ich fand, was du meinst, ich fand die alle, die Auswahl der Zeitzeuginnen fand ich gut. Ich fand auch die ganzen Rückblenden in die so auf grisselige Kindheitsvideos aus Jan Ullrichs Familie, wo erstaunlich gut dokumentiert wurde. Fand ich gut. Es ist alles in allem, es ist halt ein in sich geschlossenes Stück, das aber gleichzeitig auch noch unabhängig von diesen Zeitzeugen, ich glaube, es sind fast nur, kommen da Frauen zu Wort? Ich frage es mich jetzt gerade.
Ja, ganz wenige habe ich auch so überlegt, aber es sind vorwiegend Männer.
Es sind vorwiegend Männer. Aber sie wirft auch ein Schlaglicht, wo du jetzt von Hagen Bosdorf geredet hast, auf diesen Jubelperser-Journalismus der 90er Jahre, als alles an dem, was Telekom gemacht hat, geil war. Also das ZDF war ja nicht einfach nur Berichterstattend. ARD war nicht nur
Berichterstattend. ARD war Sponsor.
War Sponsor dieses Teams. Das heißt, diese Grenze zwischen journalistischer Unabhängigkeit und Commitment, die war total aufgebrochen. Und deswegen haben die das auch gar nicht zugelassen. Und da muss sich die ARD und da müssen sich alle beteiligten Journalisten, die damals dabei waren, müssen sich mal richtig kräftig 3-4 selbst in die Fresse hauen. Die haben das nämlich, die haben alle ihre viele Aspekte ihres Berufsethos verraten in der Zeit. Und das wird zwar nicht explizit thematisiert hier, aber es kommt immer zum Tragen und es kommt immer so unterschwellig zwischen den Zeilen wird das auch immer thematisiert, wie gering die Distanz damals zwischen Berichtsgegenstand und Berichterstattenden war. Und das finde ich auch so wichtig an dieser Dokumentation.
Ja, es war aber auch eine Zeit des ganz großen Hypes, ne? Also ich hatte den Florian Nass auch gefragt, wie sind jetzt die Quoten damals und heute, jetzt wo die Tour de France wieder losgeht. Und er meinte, ja, die haben jetzt auch okay Zuschauerzahlen. Da gucken so pro Tag vielleicht eine Million bei ARD zu, 1,5 Millionen am Wochenende bei großen Etappen dann auch mal mehr. Aber zu dieser Hochzeit der Duelle zwischen Lance Armstrong und Jan Ullrich haben da 6, 7, 8 Millionen Leute zugeschaut auf den Etappen. Das waren teilweise Marktanteile von 30%. Das war ein Massenhype, das Radfahren und vor allem die Tour de France.
Ja, aber das kann ja kein Argument dafür sein, dass man die journalistische Distanz.
Nee, das meinte ich damit auch nicht.
Ich kann das verstehen, dass man sich da mitreißen lässt, sowas. Ja. Und das war auch ein extremer Werbefaktor für die ARD. Aber trotzdem haben die ihren Beruf verraten damals. Ja. Also größtenteils. Es waren alles, sind auch alles Experten, die was von der Materie verstehen. So, ob das jetzt der Florian Nass oder Hagen Bosdorf oder sonst was ist, sowas, die waren damals, glaube ich, noch gar nicht so am Anfang dabei. Aber es war so ein Hermann Watteroth oder sowas hieß der, glaube ich, der Herbert Watteroth. Watteroth, ja. So, das waren so, die haben sich mitreißen lassen und haben das vergessen, welchen Beruf sie eigentlich ausüben, nämlich den des Beobachters und nicht denjenigen des Beteiligten. Mhm. Und das, also ich hoffe, wenn es tatsächlich mal eine fiktionale Bewertung dieser ganzen Zeit mit Jan Ullrich in der Mitte gibt, dass die sich da mal selbst bespiegeln und dass die sich selbstkritisch hinterfragen, ob das heute noch Reste in der Sportberichterstattung gibt. Es gibt ja vielfach so diesen Field-Interview-Mumpitz, wo den Fußballern halt der größte Scheiß gefragt wird, einfach weil sie sich ihr Premium-Produkt nicht kaputt machen lassen wollen. Insbesondere bei Sky oder bei The Zone oder sowas, ne? Die viel Geld dafür zahlen, privatwirtschaftlich organisiert sind und deren Produkt soll gut aussehen. Und dann stellt man keine kritischen Fragen so zu Olympia in Peking.
Ist ja ein ganz altes Thema, ne? Die Nähe im Sportjournalismus zwischen dem Objekt der Berichterstattung und der Berichterstattung. Und die Journalisten sind ja auch meistens Fans des Sports. Und natürlich, ich kann mir das total, wenn man da mal an der Strecke steht bei so einer Bergetappe, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da noch näher dabei, würde da aus den Teams berichten und so. Natürlich ist die Gefahr, dass man sich da mitreißen lässt, emotional sehr, sehr groß. Aber es ist eben auch eine Aufgabe, eine kritische Distanz zu wahren. Ne?
Das ist eine Aufgabe, man muss auch tatsächlich, es gab ja jetzt kürzlich diese Situation mit Toni Kroos nach dem gewonnenen Champions-League-Finale.
Viel diskutiert.
So, muss man als erste Frage einem Champions-League-Gewinner unterstellen, dass sie ja eigentlich unverdient gewonnen haben. So. Nee, muss man nicht. Es ist auch nicht unjournalistisch, erstmal zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr 34. Titel, so toll, wie fühlen Sie sich? Klassikerfrage. Und danach kann man sagen, aber ehrlich gesagt, verdient haben sie es nicht. So, das ist halt, man muss weder das eine noch das andere. Man muss weder den Leuten nur Honig am Bart schmieren und sie bejubeln. Man muss aber auch nicht immer nur mit krassen Fragen auf die 12 hauen, wenn jemand gerade so ein Triumphgefühl hinter sich hat oder ein Trauergefühl oder sowas. Aber damals wurde diese Balance komplett vergessen. Ja. Oder womöglich nicht vergessen, sondern bewusst außer Acht gelassen, weil man halt Sponsor war. Und das finde, darauf kann man aufbauen. Also so diese Dokumentation kann so ein bisschen die Basis einer Selbstspiegelung bilden, die immer noch ausbleibt und die dringend vorgenommen werden muss.
Ja, damit würde ich vielleicht ganz kurz mal sagen, wir haben jetzt 3 Empfehlungen, alle aus Deutschland, und wir hatten auch noch nie eine Sendung, wo wir 3 deutsche Formate in unserer langen Auswahl hatten.
Zufall, oder?
Zufall jetzt, dass wir alle 3 gut fanden und alle 3 dicke Empfehlungen. Ja. Und ich war gerade in London letzte Woche, ist mal wieder ein neuer Streaming-Dienst gelauncht worden, Paramount Plus. Und da habe ich mit der Chefin von der großen deutschen Serienplattform mich unterhalten, die gesagt hat, irgendwann hat sie mir die Frage gestellt, also ich glaube, sie ist sehr auf englischsprachige Serien oder Formate fixiert, und irgendwann hat sie mich gefragt, was ist denn zum Beispiel eine gute deutsche Serie? Also ich denke mal, hier haben wir heute zumindest mal ein paar Hinweise gegeben, was aus Deutschland kommt und wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist.
Ja, vielleicht guckt sie ja zu. So bei der Gelegenheit, Magenta TV wird keine deutschen Serien mehr produzieren.
Haben sie gesagt?
Haben sie gesagt, das hat der Geschäftsführer gesagt. Und es ist.
Damit wird auch dein Ohell nicht weitergehen.
Damit wird auch mein Ohell womöglich nicht fortgesetzt, das wäre sehr tragisch. Aber wir kommen jetzt halt zur Abrundung des Tages zu negativen und positiven Screenshots.
Ja.
Die bei mir auch wieder alle deutsch sind. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich heute so einen
nationalen Tag. Dafür habe ich nichts Deutsches.
Okay, gut, dann fang du doch mal an, bitte, damit es ein
bisschen Break da. Dann, ich habe heute vielleicht, weil wir in die Sommerpause gehen und man ja mit einem guten sommerlichen, leichten Gefühl in die Sommerpause gehen soll, ich habe 2 positive Screenshots.
Ach, das ist so süß.
Ne, toll, ne, ganz netter Typ. Und zwar sind beides Musikdokumentationen, die ihr bei Arte sehen könnt. Die eine könnt ihr schon sehen und die andere könnt ihr erst am 22. Juli sehen. Ich fange mal an mit der, die es schon gibt, und dann kannst du ja mal einen Screenshot loslassen.
Was du sagst.
Und zwar ist das die Dokumentation Genesis, The Last Domino. Habe ich mal einfach so ganz privat reingeguckt, gibt es in der Arte Mediathek, da gibt es ja jetzt wieder den Schwerpunkt, den Pop-Schwerpunkt im Sommer. Und The Last Domino ist eine Dokumentation, so 50 Minuten lang ungefähr, über diese 3 alten Herren, also Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, die sich auf ihre letzte, wahrscheinlich letzte Tournee vorbereiten, weil Phil Collins kann ja mittlerweile nicht mehr richtig laufen, beziehungsweise er kann nicht auf der Bühne Schlagzeug spielen oder auch nur stehen und rumrennen, sondern er sitzt auf einem, nicht im Rollstuhl, aber auf so einer Art Bürostuhl und singt da seine Stücke. Und diese Dokumentation begleitet diese 3 Herren, ich glaube auch in der Corona-Zeit, weil die eigentliche Tour musste dann mehrfach verschoben werden, wie sie versuchen, nach, ich glaube, 7 Jahren Pause nochmal die wahrscheinlich letzte Tournee auf die Beine zu stellen. Das ist filmisch relativ konventionell gemacht, und ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr psychologische Tiefe erhofft. Es ist jetzt kein Meisterwerk, die Dokumentation, wie ich zum Beispiel dieses Being Young Ulrich als Meisterwerk empfinde. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, weil da eben 3 ältere Herren auf ihre Karriere zurückblicken und durchaus auch kritisch sind, weil Phil Collins ist eben in einem Zustand, mit dem er sichtlich unzufrieden ist. Und es gibt diese Stelle, wo einer der beiden anderen sagt, naja, also wenn er ein bisschen trainieren, üben würde, dann könnte er eigentlich auch wieder Schlagzeug spielen. Also es ist so ein bisschen der latente Vorwurf da, dass er sich gehen lässt oder sich aufgibt. Und am Schlagzeug sitzt ja stattdessen sein Sohn, Nick Collins heißt er, glaube ich, ist noch ganz jung, er ist 19 oder 20. Und auch das ist ein ganz interessanter Aspekt bei dieser ganzen Konstellation, dass diese älteren Herren praktisch mit dem Sohn von dem einen Musik machen. Und was ich auch toll fand, war, dass er am Anfang auch wirklich ziemlich schlecht singt, und weil er es länger nicht mehr gemacht hat. Und das fast, denke ich, ach du liebe Zeit, wie wollen die denn damit auftreten? Und er quält sich auch damit. Und das ist irgendwie so ganz rührend. Ich hatte mir tatsächlich die Frage gestellt, ob ich mir ein Ticket kaufen soll für diese Tournee. Wäre nach Berlin gereist, weil in Hamburg haben die nicht gespielt. Und dann hat irgendwie ein Freund von mir aus Berlin, ich sagte, hier, komm, wollen wir uns nochmal ein Genesis-Konzert angucken? Und da meinte er so, ja, die Genesis der 70er Jahre würde ich schon angucken.
angucken, aber du willst doch wohl nicht etwa die Genesis dir angucken, die hier irgendwie alt und ab und schlecht abgehangen nochmal Land of Confusion oder sowas spielen. Da habe ich da, stimmt, hast recht, dafür sind die 100 Euro oder was kostet dann doch zu viel.
Oh Gott, oh Gott, ja.
Aber ja, mich hat das irgendwie gerührt und das könnt ihr in der Arte-Mediathek nachschauen, wenn ihr selber Lust habt, diese Geschichte zu euch anzuschauen.
Ich bin gar kein Genesis-Fan.
Das dachte ich mir, deswegen hast du auch so unbeteiligt aus der Wäsche geguckt gerade.
Nee,
also ich bin auch kein richtiger Fan gewesen, aber ich habe die Band und die Musik über die Jahrzehnte eigentlich mehr und mehr schätzen gelernt. So ähnlich geht es mir auch mit anderen so großen Bands der 70er teilweise.
Ja. Also es gibt halt In the Air Tonight, das ist Genesis, ne?
Das ist nicht nee, Phil das Collins. Ist Phil Collins.
Ach so, okay, wollte gerade sagen, da gibt es die beste Schlagzeugsequenz wahrscheinlich der Schlagzeugmusikgeschichte.
Ja, ist ein großartiger Schlagzeuger
gewesen. Egal, also ist glaube ich nicht unbedingt was für mich, aber wenn Musikdokumentationen zu empfehlen, finde ich immer richtig. Also sollten wir generell mehr machen.
Kommt gleich noch eine.
Vielleicht kommt,
aber mach du mal deine Screenshots.
Nee, ich hab jetzt ein bisschen gesucht nach dem Negativen, um auch einfach mal ein bisschen rumzupesten heute. Bin da aber eigentlich nur aufs Heute-Show-Spezial gestoßen. Das ist so ein Spin-off der Heute-Show mit Fabian Köster und Lutz van der Horst, die ja beide sonst so Guerilla-Interviews machen, gerne auf Parteitagen konservativer Parteien und da wirklich dadurch brillieren, dass sie den Leuten halt so eine Maske vom Gesicht reißen. Jetzt gehen sie durch die Welt und machen so in sich geschlossene Dokumentation oder Reportagedokumentationen in der ersten Folge von 4 über die CDU, also Quo Vadis CDU heißt das, und das ist einfach nicht deren Beritt. Also die leben in der Spontanität, in der Interaktion, also im impulsiven. Und wenn das so wie hier geskriptet ist, dann funktioniert das nicht so richtig. Also das können andere besser und der Humor ist dann auch eher so aufgepropft. Deswegen finde ich es nicht empfehlenswert.
Läuft das schon, schade. Oder?
Das läuft schon, ja. Ist auch in der ZDF-Mediathek. Die erste Folge, glaube ich, die zweite läuft jetzt an. Also die sind so im 4-Wochen-Rhythmus. Und die erste über die CDU ist bereits online.
Ich habe gelesen, dass sie 3 Dokumentationen jetzt in der Heute-Show Sommerpause machen, aber ich glaube auch immer so mit einem Abstand von ein paar Wochen.
Ne? Genau, also kann sein, dass 3, ich habe heute ein bisschen mit der Folgenanzahl Probleme.
Okay, ist aber also nicht besonders gut geworden.
Okay, und jetzt habe ich mich gefragt, ob du zufällig Iron Maiden empfiehlst, aber das machst du nicht, ne?
Nee. Mein anderer positiver Screenshot ist Freddie Mercury, der letzte Akt. Das ist eine BBC-Dokumentation. 90 Minuten Dokumentarfilm online verfügbar vom 22. Juli bis 26. September. TV-Ausstrahlung ist am Freitag, 29. Juli um 21.45 Uhr. Und das muss ich sagen, ist so einer der größt berührendsten Dokumentarfilme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, weil der thematisiert sozusagen die letzten Lebensjahre von Freddie Mercury mit seiner AIDS-Erkrankung. Und ist aber auch gleichzeitig so ein Porträt dieser späten 80er und frühen 90er aus der schwulen Szene. Da kommen auch ganz andere Leute zu Wort, die eben HIV haben, die das irgendwie überlebt haben, die von dem Tod von 85% ihrer Freunde berichten aus der damaligen Zeit. Also es ist auch so ein bisschen eine Dokumentation über die gesellschaftliche Wahrnehmung, auch die Homophobie in der damaligen Zeit. Vielleicht auch so ein bisschen die Dokumentation zu dieser sehr, sehr guten Serie It's a Sin heißt sie, glaube ich, ne? Viele Leute in ihrer Bestenliste.
Aus den 70er, 80ern so.
Ja, die letztes Jahr oder war es sogar schon vorletztes Jahr viele Leute in ihrer Bestenliste hatten des Serienjahres. Das gibt es auch bei Starzplay zu sehen. Das ist eine ganz berührende Dokumentation. Gleichzeitig ist es eben auch natürlich die Geschichte von Freddie Mercury und im letzten Drittel geht es dann um dieses Konzert, was sie gemacht haben zugunsten der AIDS-Hilfe, als er schon tot war, wo dann ganz viele berühmte Leute Queen-Titel, also Titel von Freddie Mercury, in diesem Monster-Konzert im Wembley-Stadion, ich glaube, das war 1992, 91 ist er gestorben, auf die Bühne bringen. Dann singen dann so Annie Lennox und David Bowie im Duett oder zum Beispiel auch Elton John mit Axl Rose, der vorwiegend eher so mit so homophoben Sprüchen aufgefallen war, in der Hochphase seines Verpeiltums. Das wird ganz toll in dieser Dokumentation erzählt und allein die Bilder und die Musik sprechen halt, sind halt überragend. Und also diese, wenn man auch nur ein bisschen sich interessiert für für die Musik von Queen. Und wenn man vielleicht auch mal wissen will, ja, wie das Leben von Freddie Mercury wirklich war, wenn man vielleicht nur den Bohemian Rhapsody Film kennt, finde ich diese Dokumentation sehr, sehr viel besser, muss ich sagen, dann muss man sich das einfach mal angucken. Es ist wirklich, das läuft auch bei Arte, aber eben erst ab 22. Juli. Das ist im Rahmen von dem Summer of Passion, der jetzt gerade bei Arte stattfindet. Und da ist auch wirklich ganz, ganz viel Passion drin in diesem Dokumentarfilm. Das ist der absolute Tearjerker. Aber es ist eben BBC-Qualität. Es ist ein ganz, ganz hervorragend recherchiertes, geschnittenes Teil geworden, was ich wirklich sehr, sehr gut finde und unbedingt empfehlen möchte.
Also gucke ich mir auf jeden Fall eher an als ein Stück über Genesis. So, weil
Freddie Mercury. Es ist auch der bessere Film.
Ja, siehst du? Ist ja auch BBC. Zeugt von Qualität. Gut, dann mache ich mal fertig hier. Mache ich den Sommer
binde
mal fertig.
Binde mal unser erstes Halbjahr ab.
Ja, mit auch fürs Deutschen wieder eine Serie, die mich extrem überrascht hat. Die heißt Damage Goods und startet am 11.07. bei Amazon und ist so eine, ich glaube, es sind 8 Teile, aber ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen, weil ich mit den Teilen heute echt Probleme habe. So eine 8-teilige Serie, fiktionale Serie über 5 Millennials in München, die sich kennen, seit sie gemeinsam in so einer, als Teenager in so einer Psychotherapie waren und sich so ein bisschen treu geblieben sind. Jetzt sind sie in ihren so Ende der 20er und haben 1000 verschiedene Probleme, die sie halt so ein bisschen gemeinsam in den Griff zu kriegen versuchen. Und da sind dann diese üblichen Klischeefiguren sind dabei. Es ist so eine Businessfrau und der schwule Glamour-Typ und der Loser mit vielen Muckis und so ein Womanizer und unter anderem Sophie Passmann als Podcasterin, was ich schon deshalb interessant finde, weil sie auch gerade wieder einen neuen Podcast gestartet hat, so ein Audible-Podcast, Quelle Internet heißt er. Und weil sie ja das macht, was wir im Grunde genommen auch machen, bloß mit ein bisschen mehr Traffic, habe ich das Gefühl. Das ist ja bei so jemand wie Sophie Passmann, gehört das ja dazu, dass die Leute das allein schon deshalb, weil sie Sophie Passmann ist, anhören. Aber sie spielt das halt und sie spielt so ein bisschen die bodypositive Frau, die aus vielen Rastern rausfällt, aber trotzdem so, sie zwar ein bisschen losermäßig ist, aber so sehr selbstbewusst versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und was mir aufgefallen ist, wo du dir auch immer sehr viel Mühe gibst, dass unsere technologisches Hörsurrounding und Sprechsurrounding hier ordentlich ist und dass das Mikro immer an der richtigen Stelle ist und dass du so eine kleine Minikabine vor der Nase hast und so. Und die hat einfach so Kopfhörer auf mit so einem integrierten Mikro im Kabel und nimmt damit ihren Podcast auf.
Headset kann man auch machen, klar.
Kann man machen. Jetzt weiß ich aber, habe ich von dir gelernt, klingt scheiße.
Kannst du dir zum Weihnachten vielleicht wünschen, so ein Headset?
Mach ich vielleicht, ja. Nee, ist eben kein Headset, sondern es ist dieses Ding, was so ein normaler Kopfhörer, der so runterschlackert, kein Headset, so, okay. Sondern mit so einem Kackmikro im Kabel drin, das so runterhängt. Das musst du immer vor den Mund halten.
Ja, es gibt auch gute Podcasts inhaltlich, die nicht so gut klingen, aber das Interessante bei Podcasts ist ja auch immer, dass man vielleicht am Anfang enttäuscht ist, wenn es so ein bisschen dünn und distanziert klingt, aber dass man sich auch, wenn es inhaltlich verfängt, schnell daran gewöhnt, an die Situation und dann trotzdem gerne zuhört.
Okay, kann man bei ihr, also sie erzählt halt aus dem Seelenleben und aus dem Privatleben und aus den Unterhosen ihrer besten Freundinnen und Freunde und das geht natürlich überhaupt nicht, denn die wissen da nichts von und das ist ein bisschen die Geschichte, aber Sophie Passmann hat mich als Schauspielerin maximal überzeugt da drin, das wollte ich nur noch mal kurz da reinwerfen.
Das so. Gibt's bei Amazon?
Das läuft gibt's schon ab, oder? Nee, ab 11.07. bei Amazon.
Mhm. Wie viele Teile?
Ich glaube 8, aber wie gesagt, ich bin da echt keine verlässliche Quelle heute. Aber ich glaube, es sind 8-mal so eine halbe Stunde ungefähr. Ist gar nicht so wahnsinnig kurz und ist auch mit Sicherheit fortsetzungsfähig. Ich habe 3 Folgen gesehen, davon mehr waren nicht verfügbar. Kann ich aber nach diesen 3 Folgen echt empfehlen. Es ist halt so Coming of Age, Young Adult heißt sowas ja heutzutage. Ja. Aber auf einem weitaus höheren Niveau als viele andere Serien, die sich mit in diesem Milieu bewegen.
Ja, prima. Werde ich mal reinschauen. Ja, und damit sind wir am Ende und wir sind auch für eine gewisse Zeit am Ende. Wir gehen nämlich in eine Sommerpause.
Genau.
Und werden die wahrscheinlich entweder am 19. August oder am 26. August, beides Freitage, beenden. Liegt so ein bisschen daran, dass wir viel Zeit außerhalb Hamburgs verbringen in diesem Sommer, auch so ein bisschen in unterschiedlichen Zeitfenstern. Und um unsere erste Sendung nach der Pause nicht zu verpassen, solltet ihr uns am besten abonnieren, falls das noch nicht passiert ist, bei eurem Podcast-Anbieter, keine Ahnung, Apple Podcast, Spotify, wo ihr auch immer seid. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns dort eine kleine Bewertung dalässt. Das hilft uns nämlich ungemein dabei, noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer zu kriegen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, und zwar unter fernsehpodcast@web.de. Freuen wir uns auch über Anregungen, und ihr könnt uns bei Facebook oder Instagram folgen. Und damit gehen wir jetzt in den Sommer. Jan, dir gebührt heute das Schlusswort.
Nee, ich habe kein Schlusswort. Macht's gut.
Kein Schlusswort.
Genießt die Sonne. Ich hoffe, sie brennt euch nicht zu doll auf den Kopf und euch werden nicht die Festivals verregnet.
Alles klar. Dann macht's gut. Bis Ende August.
Tschüss. Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.